mit euch gemeinsam erneut in das Johannesevangelium hineinschauen zu können und auch dort weitere Verse uns anschauen zu dürfen. Und wir wollen uns heute die Verse 10 bis 13 anschauen. Und vielleicht kann sich manch einer noch daran erinnern, ich habe vor fast genau 6 Jahren über diese Verse schon einmal gepredigt. Und ich denke, eins, das ganz sicher da hängen geblieben ist, dass diese Predigt sehr, sehr lang war. Und ich habe mich bemüht, ich verspreche euch, heute wird sie ganz sicher nicht so lang. Wir werden es kompakter uns diese Verse anschauen. Ich denke, der Bedarf der Überredung und Überzeugung ist heute nicht mehr ganz so da, wie es damals war. Lasst uns die ersten 13 Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 lesen und ich möchte dann im Anschluss auch gleich beten. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 13. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich möchte noch beten. Ja, unser Herr, wenn wir in dein Wort hineinschauen, um daraus zu lernen, was dein Wille und was dein Wort ist, was die Wahrheit ist, so wissen wir, dass es erforderlich ist, dass du es uns offenbarst, dass du unsere Herzen, Ohren und Augen öffnest, dein Wort zu sehen, es zu verstehen, aber auch daran zu glauben, so wie du es ja uns gibst und so wie du es uns ja zu uns redest. Und so bitten wir dich, dass du redest, dass es nicht menschliche Worte sind, auf die wir hören, sondern dass dein Wort es ist, das uns verändert, dein Wort, das unser Herzen, unser Denken verändert und das in unserem Leben deutlich und sichtbar wird und wir zu deiner Ehre leben. Amen. In der letzten Predigt, als wir uns den Vers 9 näher angeschaut haben, da haben wir gesehen, dass Jesus das wahrhaftige Licht ist, das in diese Welt gekommen ist und dass allein nur durch Jesus Christus, durch das wahrhaftige Licht, uns der Weg zu Gott aufgezeigt werden kann. Nur im wahrhaftigen Licht, nicht in einem Abbild von einem Licht, nicht in einem anderen Leuchter oder durch ein anderes Licht, können wir ewiges Leben bekommen oder haben, sondern nur durch Jesus Christus. Er ist der in der Finsternis, und wir haben uns in den vorgegangenen Predigten mit der Finsternis auseinandergesetzt, was es bedeutet, dass es ein geistliches Bild ist für unseren versklavten Zustand, dass wir Menschen in unserem Fleisch leben, sündigen und eigentlich nicht herauskommen. Und er ist derjenige, das wahrhaftige Licht, das uns aus diesem Zustand herausbringen kann. Wir haben letztes Mal auch gesehen, dass das Erleuchten oder das Licht, dass es ein Sichtbarmachen von geistlichen Dingen ist. Es macht Dinge sichtbar, nicht die Gegenstände, so wie wir sie kennen, sondern Dinge in unseren Gedanken, in unserem Kopf, in unserem Herzen. Da geht es darum, Dinge zu erkennen aus dem Wort Gottes oder im Wort Gottes oder Gott selbst zu erkennen. Und ohne diesem wahrhaftigen Licht können wir den Weg zu Gott, können wir auch das ewige Leben nicht erkennen. Ohne das wahrhaftige Licht können wir von uns heraus es nicht sehen. Und in den Versen, die wir uns jetzt anschauen wollen, da wird uns aufgezeigt, dass mit dem sichtbaren Kommen Jesu auf diese Welt und auf diese Erde, dass das Sichtbare da ist. Jesus war da und das wird uns im Johannesevangelium berichtet, dass er den Menschen sich offenbart hat, dass er gezeigt hat, ich bin da. Und wir sehen, dass die Menschen ihn nicht annehmen. Obwohl das sichtbare Licht da ist, wird es im Unsichtbaren nicht anerkannt, nicht verstanden und nicht angenommen. Und so lesen wir im Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Hier werden uns in diesen zwei Versen zwei, ich sag mal, Menschengruppen aufgezeigt. Auf der einen Seite wird uns die Welt genannt und das Fazit der Welt ist, sie erkannten ihn nicht. Und dann werden uns die Seinen genannt und die Seinen, da wird uns gesagt, sie nahmen ihn nicht an. Wir haben in der Betrachtung des Verses 3 schon gesehen, dass alles durch ihn, durch das Wort geschaffen wurde. Dass alles durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, erschaffen wurde. Er, der Schöpfer, er, der alles gemacht hat, er wird Mensch. Er kommt auf diese Welt und das Ergebnis ist, sie erkennen ihn nicht. Wir Menschen, wir können ja auch Dinge machen. Wir können aus Holz, also manche können aus Holz ein Möbelstück machen. Andere können ganz schöne Gärten anlegen oder wie auch immer. Also wir haben gewisse Fähigkeiten. Und stellen wir uns einmal vor, wir bauen etwas, wir machen etwas, dann spiegelt dieses Gemachte unsere Intelligenz, unser Wissen, da steckt viel drin. Und andere Menschen bestaunen es vielleicht. Der Schöpfer, er macht sich selbst zu dem, was er geschaffen hat. Er wird Mensch, er kommt auf diese Welt. Und die Frage ist, warum kommt er in diese Welt? In Johannes 3, Vers 16 und 17, wir haben es vorher inhaltlich in einem Lied auch gesungen, da lesen wir Johannes 3, Vers 16, sollte uns bekannt sein, da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Der Grund für das Kommen Jesu auf diese Welt war nicht zum Vergnügen, bei seinem Geschöpfen mal vorbeizuschauen, Hallo zu sagen. Nein, der Grund für sein Kommen entstand aus einer Not heraus, nämlich, dass wir Menschen verloren gehen. Er kam zur Rettung. Das Wort Welt, das jetzt hier im ersten Johannesbrief, im Johannes 1 zum ersten Mal aufkommt, es ist ein Wort, das im Johannesevangelium sehr oft benutzt wird, sehr oft gebraucht wird. Und um euch nur einmal ein Gefühl zu geben, je nach Übersetzung kommt dieses Wort Welt in der Bibel circa 200 Mal in der Bibel vor. Johannes, der Schreiber selbst, er gebraucht es im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief alleine über 100 Mal. Wir sehen also, Johannes, ihm war es wichtig, er möchte damit irgendetwas ausdrücken. Und spätestens, wenn wir die Verse 3, Vers 16 und 17 uns anschauen, müssen wir uns Gedanken machen, wer oder was ist mit dieser Welt genau gemeint? Wie ist es zu verstehen? Aber für unseren Text heute können wir sagen, es bezeichnet die allgemeine Menschheit, das allgemeine Denken, das Handeln der Menschen, das, was uns Menschen antreibt, wofür wir Menschen leben, wovon wir überzeugt sind. Im Griechischen steht hier das Wort Kosmos. Und Kosmos, damit bezeichnen wir ja unser Weltall, unser Universum. Und im Griechischen meint es eine geordnete Welt. Und ich biege jetzt es mal so hin, als eine gebildete, zivilisierte Welt. Der Schöpfer kommt in eine Welt zu den Menschen und die Menschen, sie sind nicht ungebildet. Sie sind geordnet, sie sind zivilisiert, sie haben einen Verstand, sie können selber denken. Sie haben Entdeckungen, Errungenschaften. Heutzutage gibt es Wissenschaft, wo man Sachen untersucht, analysiert. In diesen Kosmos, in diese geordnete Welt der Menschen, kommt der Schöpfer hinein. Er, der den Menschen die Fähigkeiten gegeben hat, zu denken, Dinge zu erschaffen, die ganze Wissenschaft. In diese Welt kommt er hinein und das Zeugnis der Schrift, das Fazit ist, die Welt erkennt ihn nicht. Etwas nicht zu erkennen bedeutet ja, dass etwas da ist, aber man sieht es nicht. Man nimmt es nicht wahr. Da ist etwas da, aber ja, man begreift es nicht. All die Weisheit, all die Wissenschaft, all das Denken der Menschen in all ihren Errungenschaften und in ihrer Erkenntnis führen nicht dazu, dass die Menschen den Retter, der kommt, der in diese Welt kommt, um sie zu retten, dass sie ihn erkennen. Oder ich formuliere es andersherum: All das Wissen, all die Logik von uns Menschen reicht nicht aus, um den Retter zu erkennen. In 1. Korinther Kapitel 1, da zeigt uns Paulus auf, dass die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht wird, weil die Weisheit der Welt die Weisheit Gottes nicht erkennt. Und die Weisheit Gottes ist die Wahrheit. Die Weisheit Gottes ist nicht ein Überlegen, ja, ist es so oder so, ein Untersuchen. Nein, Gott ist die Wahrheit. Und die Weisheit der Welt, wird gesagt, hat Gott zur Torheit gemacht, weil sie den Retter nicht erkannten. Im Vers 11 wird uns dann gesagt, wird uns die zweite Menschengruppe erwähnt, er kam in das Seine und die Seine nahm ihn nicht an. Jetzt wird von der gesamten Menschheit, von all den Menschen, die es auf der Welt gibt, wird eine kleinere Gruppe betrachtet, nämlich die Seinen. Und die Seinen, damit ist gemeint, dass das Volk Gottes, die Menschen, die Gott kennen, die Menschen, die Gott suchen, Menschen, die auf Gott hören. Und Gott hat sich, und das können wir im Alten Testament lesen, ihr könnt schon mal aufschlagen, 2. Mose Kapitel 19, da wird uns gesagt, dass Gott sich von all den Menschen, von all den Nationen ein Volk herausgesucht hat und sich zu seinem Eigentumsvolk gemacht hat. Gott, der Schöpfer, geht her und er wählt sich Menschen, eine Gruppe, und wir wissen es, dass Gott es sich in Abraham ein Volk erwählte. Und wir lesen dort, und ich möchte ab Vers 1 schon lesen, weil es uns einige weitere Informationen mitgibt, 2. Mose Kapitel 19, ab Vers 1, da lesen wir: Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben dieselben Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort am Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Aus all den Völkern hat Gott sich Menschen herausgesucht, ein Volk, die er als sein Volk bezeichnet, sein Eigentumsvolk. Und das Besondere an diesem Volk ist, dass Gott diesem Volk seine Gebote gibt. Gott gibt ihnen Hinweise, wie lebt man als Mensch richtig? Und zwar, wie verhalte ich mich, wenn ich mich jemand anderem gegenüber versündige, wenn ich eben etwas Böses antue? Wie komme ich da wieder ins Reine? Wie komme ich mit Gott ins Reine, wenn ich mich ihm gegenüber verunreinige? Und so lesen wir in dritte Buch Mose ganz viel von rein, unrein, von vielen Gesetzen, von Dingen, die Menschen tun und lassen sollten. Gott gibt ihnen seinen Willen. Er zeigt ihnen, wie sie leben sollen. Doch das ist nicht alles. Gott befreit dieses Volk, aus der Sklaverei der Ägypter. das haben wir gelesen, auf Adlersflügeln getragen. Ja, Gott trägt sie hinaus. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut, wie Gott selbst das Volk führte, leitete durch die Wolkensäule, durch die Feuersäule. Er zeigte ihnen den Weg hinaus oder hinaus aus Ägypten. Auch das ist nicht alles. Gott gab ihnen ein Land, da wo sie wohnen können. Gott gab ihnen die Macht über die Feinde. Sie besiegten Feinde, obwohl sie unterlegen waren. Gott gab ihnen Ländereien, sie konnten zur Ruhe kommen, sie konnten sich Hütten bauen. Gott gibt ihnen Segen. Das ist das, wie die Bibel es gebraucht. Wenn wir im Willen Gottes leben, das ist der Bund, den Gott mit Israel schloss, dann bekommen sie Segen. In 5. Mose Kapitel 18 wird uns dann etwas ganz Besonderes mitgeteilt. Und zwar macht Gott mit dem Volk Israel deutlich, dass all das nicht das Eigentliche ist, sondern das Besondere ist, dass Gott einen Messias, einen Retter verheißt. Und Mose kündigt das in 5. Mose Kapitel 18, Vers 15 an. Dort lesen wir, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Mose sagte den Seinen, da kommt jemand aus deiner Mitte heraus und auf ihn sollt ihr hören. Er ist derjenige, auf den ihr hören sollt, weil er ist der Eigentliche. Er ist kein Abbild, er ist das wahrhaftige Licht. Als es dann soweit war, der Retter kam zu den Seinen, zu seinem Volk, und wir lesen in unserem Predigttext im Vers 11, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir sehen hier in den Versen 10 und 11, dass beide Menschengruppen, sowohl die Welt, das heißt die allgemeine Menschheit in all ihrer Logik, in ihrem Verstand und ihren Errungenschaften, aber auch die Seinen, diejenigen, die sein Gesetz haben, diejenigen, die eigentlich auf ihn warteten, und das Volk Israel wartete, das lesen wir in den Evangelien. Auch die Jünger haben immer wieder gefragt, ja, wann richtest du dein Reich auf? Das heißt, sie erwarteten einen Retter. Und das Ergebnis ist, sie nehmen ihn nicht an. Obwohl er das wahre Leben ist. Obwohl er derjenige ist, der ewiges Leben gibt. Obwohl er derjenige ist, der das wahre Licht ist. Das Wort Gottes macht uns hier im Johannesevangelium, und wir sind hier immer noch in der Einleitung zum Johannesevangelium, in den ersten 13 Versen, dass weder der zivilisierte Mensch, weder die allgemeine Menschheit, noch, ich sag mal, der religiöse Mensch, der vorgibt, Gott zu suchen, der eigentlich ein anständiges Leben leben möchte, dass beide Gruppen, beide Menschen ihn nicht annehmen und ihn auch nicht erkennen. Paulus formuliert das in Römer Kapitel 3, ab Vers 11, dass er sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, also weder die Welt noch die religiöse Menschen, noch die Juden. Und in diesem Text geht es darum, welchen Vorzug oder welchen Vorteil haben die Juden. Und Paulus, sein Fazit ist, da ist kein Gerechter, da ist kein Verständiger, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Weder der allgemeine noch der religiöse Mensch nimmt von sich aus das wahre Licht, den Retter, an und glaubt an ihn. Im Vers 5 wurde es schon einmal zusammengefasst und ich möchte es nur erwähnen. Dort heißt es, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Menschen, die in der Finsternis leben, und damit sind erst einmal alle Menschen gemeint, sie erfassen das Licht, sie erfassen den Retter nicht. Wenn wir zu unserem Predigttext gehen, dann lesen wir im Vers 12 und 13 aber, von Menschen, die ihn doch annehmen und an ihn glauben. Und das ist die Frage, wo kommt das her? Und im Vers 12 und 13 lesen wir, So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es gibt doch Menschen, und ich denke, ein großer Beweis ist, dass wir heute alle hier sind. Es gibt Menschen, die ihn annehmen und an ihn glauben. Und die Frage ist, was ist die Ursache? Oder was ist der Grund dafür? Sind diese Menschen besser? Sind die Menschen besser als alle anderen Menschen? Sind diese Menschen religiöser, frommer? Haben sie irgendeinen Vorzug oder sind sie besser als all die religiösen anderen Menschen? Der Unterschied wird uns im Vers 13 ja auf eine besondere Art und Weise gemacht, und zwar, dass wir erst einmal eine dreifache Verneinung haben. Erst einmal wird uns gesagt, was es nicht ist. Und das ist schon komisch, gell? Wenn man nach der Ursache fragt und erst einmal genannt bekommt, was es alles nicht ist. Ja, was bringt es einem zu wissen, was es nicht ist? Nun, ich denke, dass es nicht umsonst in der Bibel steht, sondern dass genau wir es brauchen. Dort lesen wir, und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, da steht nicht aus Geblüt. Ja, das meint die Abstammung, das meint die Herkunft aus einem gewissen Volk zu sein. Und das ist gerade als Jude, als Israelit, bist du nur Israelit, wenn du aus der Linie von Abraham bist. Ansonsten bist du kein wahrer oder echter Jude. Und auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Hier werden die Werke, die Taten, die wir in unserem Fleisch, die wir mit unserem Körper von uns aus erbringen können. Und dann heißt es auch nicht aus dem Willen des Mannes. Ja, das ist all das, was wir in unseren Entscheidungen, in unserer Überzeugung erbringen können. Dass wir sagen, ja, ich nehme es mir fest vor, ja, ich glaube jetzt daran. Sondern, heißt es hier, sondern aus Gott geboren. Das sind die Unterschiede, die uns genannt werden, für die Menschen, die Jesus annehmen und an ihn glauben. Und das ist schon seltsam. Warum diese dreifache Verneinung? Und ich habe mir gedacht, wenn wir in den Kontext, also in diesen Versen stehen bleiben und die Menschen in der Welt fragen, wie bekomme ich ewiges Leben? Wie kann ich ein gottgefälliges Leben führen? Wie werde ich ein Kind Gottes? Was wird uns unsere heutige Welt antworten? Sie wird uns sagen, es gibt gar keinen Gott. Es gibt kein ewiges Leben. Lebe jetzt und hier, das ist alles. Mach das Beste aus deinem Leben. Und das Fazit ist, sie erkennen nicht einmal, dass es einen Gott gibt. Wenn wir die gleichen Fragen an die religiöse Welt stellen oder jetzt hier im Kontext auch an die Juden stellen und fragen, wie bekommt man ewiges Leben? Wie wird man ein Kind Gottes? Oder wie wird man Teil des Volkes Gottes? Ja, dann heißt es, du musst aus einer Abstammung sein. Und zwar, du musst aus der Blutslinie von Abraham kommen. Oder, ja, du kannst auch Teil des Volkes werden, dann musst du dich beschneiden lassen, vielleicht sogar deinen Namen ändern, sozusagen deine Herkunft revidieren oder ändern, sodass du Teil des Volkes wirst, dass dieses Volk dich aufnehmen kann. Ja, dann musst du dies und das tun, das darfst du auf keinen Fall tun. Also du musst gewisse Dinge tun, um ein Kind Gottes zu werden oder um zu zeigen, dass du an Gott glaubst. Und vor allem musst du diesen Glauben, du musst diese Überzeugung annehmen. Du musst von ganzem Herzen daran glauben. Du musst mit allem, mit Leib und Seele, musst du dein Leben für diese Überzeugung, für diesen Glauben hingeben. Und genau diese Antworten, wenn wir uns den Text anschauen im Vers 13, genau diese Antworten werden erst einmal verneint. Das ist nicht die Antwort. Das macht uns nicht zu einem Kind Gottes. Genau das führt nicht dazu, dass wir Kinder Gottes werden oder dass wir ihn annehmen und an ihn glauben. Das ist nicht Glaube. Das ist nicht Gott annehmen oder Jesus annehmen. Weder unsere Abstammung noch unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe, aus einer gewissen Herkunft, machen uns zu Kinder Gottes. Auch nicht unsere Werke, auch nicht der Wille unseres Fleisches macht uns, führt dazu, dass wir ihn annehmen und an ihn glauben. Das ist kein Annehmen und Glauben, wenn wir sagen, ich tue Dinge und weil ich diese Dinge tue, heißt es, dass ich Christ bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Noch unsere Entscheidungen, auch unsere Entscheidungen führen nicht dazu, dass wir sagen, wir nehmen ihn an und glauben an ihn. Sondern das Einzige, was uns zu Kinder Gottes macht, ist, dass wir aus ihm geboren sind. Ein Kind Gottes, an Jesus zu glauben, ihn anzunehmen, können wir nur durch die geistliche Wiedergeburt, wie wir es nennen. Und wie das geschieht, da gab es einen Nikodemus in Johannes Kapitel 3, wird gesagt, er war ein Oberster der Juden, ein Pharisäer. Und ich möchte es vorlesen, Johannes Kapitel 3, die ersten drei Verse. Er kam nämlich mit einer, ja eigentlich gar keine Frage, lesen wir es einfach. Da lesen wir, es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Was Nikodemus sagt, wir wissen, dass du anders bist wie alle anderen. Denn du tust Dinge, die kann nur jemand tun, der von Gott ist. Und jetzt antwortet Jesus und sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir Menschen, wir können mit unserer Logik, mit unserem Verstand aus uns heraus, und die Bibel sagt, es ist das Fleisch, unser Fleisch, können wir das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wir können es nicht wahrnehmen. Selbst wenn wir die Schrift in- und auswendig kennen. Und die Pharisäer haben die Schrift nicht nur oberflächlich gekannt, sondern sie waren bemüht darin, in den Schriften ewiges Leben zu finden. Und das ganze Johannesevangelium zeigt uns das, dass wir erkennen können, dass jemand etwas Unglaubliches tut. Und das erkennen sie. Sie erkennen, dass Jesus Dinge tut, die sonst niemand tun kann. Aber sie erkennen nicht, dass er der Retter Gottes ist. Wenn jemand das tiefer anschauen möchte, lest Johannes Kapitel 5 bis 10, mal so am Stück, dann seht ihr, wie unglaublich es ist, dass Jesus Dinge tut, die zweifellos nur er tun kann, nur er als Gott, als Schöpfer, aber die Menschen glauben ihn nicht und nehmen ihn nicht an. Nikodemus fragt Jesus dann, wie kann diese Geburt von oben oder dieses Geborenwerden aus Gott, wie kann es geschehen? Er sagte, ich kann doch nicht wieder zurück zu meiner Mutter und nochmal geboren werden. Und Jesus antwortet ihm im Vers 5, da heißt es wieder, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und warum das so ist, das erklärt Jesus im Vers 6 und sagt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was uns die Bibel hier klar macht, ist, dass wir Menschen aus uns heraus, selbst wenn wir religiös sind und es gut meinen, dass wir aus uns heraus, aus unserem Fleisch, ihn, den Wahrhaftigen, weder erkennen können, noch in das Reich Gottes hineinkommen können, von uns heraus. Es braucht eine Geburt von oben. Es braucht eine neue Geburt von Gott durch den Geist Gottes. In Römer Kapitel 7, Vers 14, da lesen wir davon, dass unser Fleisch unter die Sünde verkauft ist. Und in den folgenden Versen dann wird beschrieben, wie das Fleisch es vielleicht sogar will. Es will Gutes tun, aber es kann es nicht. Es ist kraftlos, schwach sind die Begriffe, die die Bibel gebraucht, um uns das deutlich zu machen. Es ist ein versklavter Zustand. In Römer Kapitel 8, Vers 5, das können wir aufschlagen, Römer Kapitel 8, ab Vers 5, da lesen wir, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Im Fleisch können wir Gott nicht gefallen. Ist uns das bewusst? Ist uns das klar, dass Gottes Geist uns befähigen muss, dass Gottes Geist uns erneuern muss? Und wir lesen davon, dass er uns ein neues Herz schenkt, eine neue Kreatur in uns gestaltet oder aufmacht, die fähig ist, dem Willen Gottes entsprechend zu leben. Nichts von unserem Fleisch, weder unsere Abstammung. Ich denke, die Abstammung ist für uns heute nicht so das Thema, aber vor allem auch die Werke nicht. Auch nicht unsere Willensentscheidung, das, wofür wir uns entscheiden. Nichts dafür führt dazu, dass wir im Fleisch Gott gefallen können oder durch das Fleisch ewiges Leben bekommen, sondern allein die Geburt von Gott durch seinen Geist. Frage, die sich hier uns stellt, ist: Glauben wir das? Und leben wir auch danach? Oder versuchen wir aus unserem Fleisch heraus Gott zu gefallen? Gefallen in dem Sinne, uns die Rettung und das Heil damit zu erarbeiten. Im 1. Johannesbrief wird deutlich, was Menschen, die von neuem geboren sind, was das bewirkt, was das auslöst. Das bewirkt einiges. Wir werden neue Menschen. Wir können plötzlich andere Menschen, die auch aus Gott geboren sind, lieben. Wir können Menschen lieben, wir verändern uns in unserem Wesen. Das tut der Geist Gottes in uns. Das können wir nicht aus unserem Fleisch heraus. Und dazu braucht es die Geburt von Gott. Im Vers 12 haben wir noch etwas gelesen, und dort heißt es in Johannes Kapitel 1, und da möchte ich auch noch drauf eingehen, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und hier ist es so, dass die Bibel uns mit einem Bild wieder etwas verdeutlicht. Und zwar, ein Kind Gottes kann man nur werden. Man kann sich nicht zu einem Kind Gottes machen. Man kann sich da nicht hocharbeiten, man kann es sich nicht erarbeiten, man kann es auch nicht erben. Nein, man kann es nur werden. Auch hier wird uns wieder ein geistlicher Inhalt mit der Geburt verdeutlicht. Soweit ich weiß, ist ein jeder Mensch, kommt nur durch die Geburt auf diese Welt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es eine andere Form gibt, ein Mensch zu werden. Und genau das Gleiche ist ein Kind Gottes. Wird man nur durch das Geborenwerden aus Gott. Nicht indem jemand anders etwas tut, indem wir Menschen etwas selber tun, also wir Menschen machen andere Menschen zu Kinder Gottes. Nein, nur Gott selbst macht Menschen zu Kinder Gottes. Dieses Bild zeigt uns die Schrift und nennt es, dass es ein Geborenwerden bedeutet. Und damit zeigt es uns, wir können es nicht selber. Am Ende von Johannes Kapitel 6, da wird uns aufgezeigt, dass einige Jünger, die Jesus nachfolgten, nachdem Jesus sich offenbart hat, dass er das Brot des Lebens ist, dass sie nicht mehr mit ihm gingen, dass sie von Jesus weggingen. Und im Vers 67, da richtet sich Jesus zu seinen 12 Jüngern und fragt sie: Wollt ihr etwa auch weggehen? Und wir lesen, Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Glaube ist nicht ein sich einreden von Dingen, dass man, oder sich ein Entscheiden von etwas, dass man sagt, ich glaube jetzt einfach dran. Ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Nein, Glauben hat etwas mit Erkennen zu tun. Wir haben es uns schon angeschaut mit dem Licht, das bedeutet, etwas wird sichtbar. Und Petrus sagt hier, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und deshalb bleiben sie bei Jesus und gehen nicht fort. Ohne das Aufleuchten, ohne die Wiedergeburt, ohne den Geist Gottes, können wir Christus, den Retter, den Herrn Jesus, nicht sehen. Wir können ihm auch nicht folgen. Von uns heraus können wir es nicht tun. Wenn uns dieses Licht nicht aufgeleuchtet ist, dann brauchen wir es aus uns heraus nicht probieren. Wir brauchen nicht von uns heraus selber versuchen, genau die Dinge, die verneint werden, uns zu Kinder Gottes zu machen. Nein, Gott ist der Einzige, der uns zu seinen Kindern machen kann. Und wie tut er es? Indem er uns den Glauben schenkt. In Johannes Kapitel 20, ab Vers 30, wird uns gesagt, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Und wir haben in der Einleitung, als wir uns den Überblick zum Johannesevangelium gemacht haben, gesehen, dass Johannes das als letztes Evangelium geschrieben hat. Also zusätzlich zu diesen drei Evangelien hat Johannes das vierte Evangelium geschrieben. Und es war ihm wichtig, aufzuzeigen, wodurch oder wie bekommt man ewiges Leben. Auf dieser Welt gibt es viele Meinungen dazu, wie wir Menschen zu ewigem Leben kommen, wie wir Menschen Kinder Gottes werden. Johannes sagt hier in Johannes 20, ab Vers 30, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir feiern heute oder gleich das Abendmahl zusammen, weil wir gemeinsam bekennen, dass nicht wir, nicht unsere Überzeugung, dass nicht unsere Werke, nicht weil wir frommer sind wie irgendwelche andere Menschen, sondern allein das Blut und der Leib Jesu uns retten, dass wir allein durch ihn das Leben haben, nicht durch uns. Allein in seinem Namen ist das Heil, ist die Rettung. Lasst uns ihm dafür danken, lasst uns ihn dafür anbeten, weil er es uns aus seiner großen Liebe und Gnade schenkt. Ein großer und barmherziger Gott ist er, der uns Menschen zu seinen Kindern macht. Amen.